Wer von euch möchte gerne glücklich sein? Paar? Ja, okay. Wer will gern unglücklich sein? Wem ist egal? Okay, also meistens mal glücklich sein, das ist schön. Dann ist die heutige Predigt nämlich für euch, wenn wir lernen, wie. Heute werdet ihr die größte Predigt hören, die beste Predigt, die ihr je gehört habt. Nicht von mir. Sondern von dem größten Prediger aller Zeiten, von Jesus, dem Messias. Zumindest die bekannteste Predigt wohl, die er gepredigt hat. Wir werden anfangen, heute durch die Bergpredigt zu gehen. Offensichtlich werden wir es nicht durchmachen heute. Ist 3 Kapitel lang. Aber das, was Jesus hier predigt, das ist so ganz offensichtlich wahr und richtig, dass selbst Nicht-Christen und Atheisten bescheinigen, dass das die höchste moralische Lehre ist, die wohl je gelehrt wurde. Und ganz bedeutende Menschen wie Mahatma Gandhi zum Beispiel waren beeinflusst davon auch, oder auch die Friedensbewegung. Gleichzeitig war den Menschen bewusst, auch den Kritikern bewusst, das ist ein unerreichbarer Standard, den Jesus uns hier gibt. Eine heillose Überforderung für uns, das ist nicht lebbar. Für uns zumindest. Wenn Jesus Dinge sagt wie liebe deine Feinde, wer kann das schon gut von uns? Und es ist wahr, es ist nicht lebbar ohne den Prediger. Der einzige perfekte Christ ist der Christus. Nur er konnte und er kann die Bergpredigt wirklich leben. Und das will er durch uns tun. Getrennt von ihm, unabhängig von ihm, können wir nichts tun, hat er uns selber gesagt. Die Bergpredigt ist sozusagen die Verfassung seines Reiches. Matthäus präsentiert uns Jesus ja als den König, als den verheißenen Messias der Juden, als den verheißenen Retter. Im Kapitel 1 hat er uns den Stammbaum von Jesus gezeigt, dass er das Anrecht auf den Thron hat, wenn wir so sagen wollen. Kapitel 2 haben wir seine Anerkennung durch die Weisen aus dem Morgenland gesehen. Auch Feindschaft von König Herodes, der sich bedroht gefühlt hat von dem neuen König. Und das ist immer so, an Jesus spalten sich immer die Geister. Schwer neutral zu bleiben bei ihm. Im Kapitel 3 haben wir den Vorläufer, den Herold des Königs gesehen, Johannes den Täufer, und auch die Bestätigung des Vaters und des Heiligen Geistes bei seiner Taufe. Und dann Kapitel 4 haben wir natürlich diesen großen Konflikt gesehen zwischen dem König des Lichts und dem König der Finsternis, zwischen Jesus und Satan, als er Jesus versucht hat in der Wüste, und natürlich ist Jesus siegreich hervorgegangen aus dieser Konfrontation. Und wir haben auch gesehen, wie Jesus sein Hauptquartier in Galiläa gewählt hat. Und jetzt in den Kapiteln 5 bis 7 gibt uns Jesus sozusagen die Verfassung seines Reiches. Der König gibt uns die Verfassung seines Reiches. Ist die erste von 5 großen Predigtreihen, die wir im Matthäus-Evangelium sehen, vor allem an seine Jünger. Matthäus ordnet sein Evangelium so an. Im Kapitel 10 hat er Worte an die Missionare, die er aussendet. Dritte Sammlung ist eine Sammlung von Gleichnissen in Matthäus 13. Dann haben wir Matthäus 18, wo er über das Leben in Gemeinschaft lehrt. Und dann haben wir natürlich die Kapitel 24 und 25, die Ölbergpredigt von Jesus über die Zerstörung des Tempels und seine Wiederkunft. Das sind so längere Abschnitte auch. Manche Bibeln haben ja die Worte von Jesus in Rot. Wenn ihr die nächsten 3 Kapitel anseht, da ist alles in Rot. Worte Jesu. Kontext sehen wir im 4 Vers 25. Lass uns das nochmal lesen. Es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem 10-Städtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Also eine große Menge, eine bunte Menge von ganz unterschiedlichen Menschen aus einem Umkreis von so ungefähr 100 Kilometer vielleicht. Ganz gemischte Menge, da waren Arme und Reiche und Gesunde, auch viele Kranke, die Jesus geheilt hat. Da waren Angesehene und Verachtete, moralische und unmoralische, Nette und Assis, ehrliche und unehrliche, wundergeile und ehrliche Sucher. Menschen, die da zu ihm kamen aus den unterschiedlichsten Motiven. Und wir sehen hier im Vers 23, Kapitel 5, Vers 1, was Jesus tut, als er diese Menschen sieht. Da lesen wir, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und als er sie sah, steht hier, als Jesus die Volksmengen sah. Die Frage für uns ist, was siehst du, wenn du die Menschen um dich herum siehst? Die Menschen da draußen in der Welt, vielleicht deine Arbeitskollegen oder die Kollegen in der Schule oder im Bus, auf der Straße, im Supermarkt, im Fußballstadion, auf der Demo, weißt du, wo du so hingehst, im Fernsehen, im Knast. Was siehst du, wenn du diese Menschen siehst, diese gemischte Volksmenge? Namenschristen und Atheisten und Kommunisten, Moslems, Hindus, New Ages, Esoteriker, Anhänger des Spaghetti Monsters, Karrieremenschen und arbeitslose Aussteiger oder Penner. CDU-Wähler, SPD-Wähler, Grünen-Wähler, Linke-Wähler, AfD-Wähler, freundliche und unfreundliche, selbstgerechte und arrogante und auf der anderen Seite total kaputte und perverse Menschen, habsüchtige, kleinkarierte, engherzige, Egoisten, Sünder, Streitsüchtige, Bayern-Fans und FCK-Fans, Lästerer, Ehebrecher, Kinderschänder, Betrüger, Lügner, Abzocker, Süchtige, Junkies, Alkis, Drogensüchtige, Ausländer, Neonazis. Kannst die Liste beliebig fortsetzen. Es gibt so viele verschiedene Menschen. Was siehst du, wenn du diese Menschen siehst? Wen siehst du? Besonders diese kaputten Menschen. Wen siehst du? In Matthäus 9 lernen wir, was Jesus sah, was Jesus empfand, als er diese Menschen sah. Da lesen wir im Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Menschen da draußen sind alle geistig krank, sind alle erschöpft, ermattet vom Alltag, vom religiösen Hamsterrad, in dem sie vielleicht drin sind, entfremdet von Gott, verloren, gefallen, mehr oder weniger verletzt und entstellt durch Sünde. Und das ist unsere Geschichte. Das ist, wo wir herkommen. Wir kommen aus dieser Volksmenge. Und wenn wir diese Volksmenge ansehen, die da bei Jesus war, die meisten kamen mit falscher Motivation. Und vielleicht bist du heute Morgen da, weil dich deine Freundin mitgeschleift hat. Du denkst, ich habe überhaupt keinen Bock. Oder weil es heute was zum Essen gibt. Dann herzlich willkommen. Sieh, das war Jesus, Herz. Jesus liebte diese Menschen. Sein Herz war gebrochen über ihre Verlorenheit. Er sah sie an voll Barmherzigkeit und Liebe. Und das ist sein Herz für dich heute Morgen. Jesus liebt dich. Jesus will dich. Selbst wenn du vielleicht noch gar nichts von ihm wissen willst, wenn du noch gar nicht sagen würdest, ich bin Christ, ja, ich bin Nachfolger. Aber das ist sein Herz. Als Jesus diese Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Mach mal die zwei Bilder rein, die ich mitgebracht habe. Das ist so die traditionelle Stelle da oben, wo die Kirche steht. Ich meine, wer weiß, wo es wirklich war, aber das ist die traditionelle Stelle, wo sie sagen, dass Jesus da die Bergpredigt gehalten hat. Mach mal das zweite Bild runter. Der Blick runter auf den See. Genezareth. Also für meine Begriffe eher eine Hügelpredigt als eine Bergpredigt. Aber wir sehen hier, die Bergpredigt war vor allem an seine Jünger gerichtet. Aber die Volksmenge, die hörten zu, sehen wir am Ende von Kapitel 7. Bergpredigt endet übrigens mit dem Gleichnis von dem Haus auf dem Felsen, im Gegensatz zu dem Haus auf dem Sand, am Ende von Kapitel 7. Wo Jesus sagt, Vers 24, wenn ihr mal umblättern wollt, jeder nun, der meine Worte hört und sie tut, dem werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus, sein Lebenshaus auf den Felsen baute. Und wenn die Stürme kamen und die Fluten kamen, dann hat dieses Haus Bestand. Also ein Fundament für unser Leben, wenn wir diese Worte, die Jesus uns hier gibt, ernst nehmen. Sie hören und sie ausleben. Und Jesus sagt, jeder, der diese Worte hört und sie nicht tut, ist ein Idiot. Das ist jetzt meine persönliche Übersetzung. Ein Tor, sagt Jesus, der hat sein Leben auf Sand gebaut, sein Haus, sein Lebenshaus auf Sand gebaut. Und wenn die Stürme und die Fluten dieses Lebens daherkommen, dann wird dieses Haus weggeschwemmt. Es wird fallen. Also wie wir hören auf diese Worte von Jesus, wie wir reagieren, das entscheidet über Erfolg oder Scheitern unseres Lebens. Mann, wie wichtig diese Worte sind. Also hören wir besser zu, was Jesus uns hier sagt. Und das ist cool, ich finde es cool, dass es rote Worte sind in manchen Bibeln. Das sind nicht nur Worte, selbst inspirierte Worte über Jesus, das sind Worte von Jesus ganz persönlich. Er, der Schöpfer, unser Konstrukteur, der uns gemacht hat, der weiß, wie wir am besten funktionieren. Jesus ganz persönlich spricht zu uns über sein Reich und wie wir Teil davon werden können und wie es funktioniert, wie das Leben in seinem Reich funktioniert. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Hey, das ist heiliger Boden. Wir sitzen und wir hören Jesus zu. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass die Bergpredigt mit 8 Seligpreisungen beginnt. 8-mal sagt Jesus in diesem ersten Abschnitt, glückselig sind die oder glückselig seid ihr, wenn. Und er sagt uns auch, warum. Denn viele dieser Seligpreisungen hören sich für uns zum ersten Mal so ein bisschen paradox an, wenn wir sie zuerst hören. Jesus sagt, glückselig die Trauernden. Aber ich liebe dieses schöne alte Wort glückselig in meiner Elberfelder Übersetzung. Glückselig, glücklich in seiner Seele. Glücklich in eurer Seele seid ihr, wenn. Luther übersetzt es mit selig. Oder Neue Leben Übersetzung sagt, Gott segne die und die Einstellung haben. Neue Evangelistische Übersetzung sagt, wie glücklich sind die. Also es beschreibt hier einen Menschen, der glücklich ist, weil er von Gott gesegnet ist. Eine tiefe innere Freude, ein tiefes Glück, das von innen kommt, nicht von Umständen abhängig ist. Nicht abhängig ist von dem, was wir tun oder von dem, was wir haben, sondern allein von dem, wer wir in Jesus sind. Es kommt aus der Beziehung mit Jesus heraus. Also ein gesegnet sein, ein glücklich sein über diese oberflächliche, irdische, materielle Ebene hinaus. Ich persönlich finde dieses Wort glückselig noch immer am schönsten. Ich mag dieses Wort glücklich in seiner Seele. Also wer von euch möchte glücklich sein in seiner Seele? Okay, dann hört gut zu. Erste Seligpreisung im Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das klingt für uns erstmal paradox, oder? Arm und glücklich in der Seele, das geht in unserem Denken erstmal nicht so gut zusammen, oder? Sind nicht die Reichen, die glücklich sind, die gesegnet sind? Ich weiß nicht, stimmt das? Wenn man sich die Meldungen über die Hollywood-Stars und Popstars ansieht, die Reichen und die Schönen und die Erfolgreichen und Berühmten dieser Welt, hast du den Eindruck, dass sie besonders glücklich sind? Nicht unbedingt, oder? Ich nicht. Dafür bringen sich viel zu viele von denen um oder geben sich die Kante oder sind drogenabhängig. Also materieller Reichtum, materieller Luxus oder Ruhm, das ist offensichtlich nicht der Schlüssel zum Glück. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die materiell für unsere Begriffe zumindest sehr arm sind, aber die durchaus froh und glücklich und dankbar sind, wie die Inge uns berichtet hat, aus Afrika. Also es ist gar nicht so paradox, wie es uns auf den ersten Blick erscheint. Jesus sagt uns, materieller Wohlstand kann eine schöne Sache sein, gutes Werkzeug sein, Gutes zu tun, aber es kann auch ein ganz schönes Hindernis sein für unser geistiges Leben, für unsere Beziehung mit Gott. Muss nicht sein, aber kann so sein. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die eigentlich wirklich gut umgehen können mit Wohlstand, mit Reichtum, mit Überfluss. Es ist gefährlich. Warum? Weil es uns selbstgenügsam machen kann, scheinbar unabhängig. Kann uns die Illusion von Macht geben. Geld ist Macht. Die Wahrheit ist natürlich, wir sind vergänglich wie ein Windhauch. Und wir sind alle in Gottes Hand, in der Hand des Allmächtigen. Und wenn Gott den Stecker zieht, dann ist der Ofen aus bei dir. Wir können uns nichts mitnehmen ins Grab. Aber Wohlstand kann uns diese Illusion geben von, hey, wir haben die Kontrolle, wir sind die Macher. Ich brauche niemanden, ich brauche nicht Gott. Ich habe alles selber im Griff. Kann uns stolz machen. Und vielleicht Menschen, die besonders viel haben, fällt es vielleicht auch besonders schwer, sich zu demütigen. Zumindest hat Jesus gesagt in Lukas 18, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Aber bei Gott ist alles möglich. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Gedanke für uns reiche Menschen. Wir sind alle reich, okay? Wenn jemand jammert, jammert er auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir haben noch nie gehungert wahrscheinlich, immer genug zu essen. Wir sind hergefahren in unseren Autos. Wir haben geduscht mit Trinkwasser. Wir sind sehr, sehr reiche Menschen. Wir gehören zu den reichsten Menschen dieser Welt. Wir haben alle mehr, als wir wirklich brauchen, wenn wir ehrlich sind. Aber Jesus spricht hier auch gar nicht von materieller Armut. Er spricht von geistlicher Armut. Das ist eine Einstellung, geistliche Armut. Und seht hier, wie wichtig diese Einstellung ist, wie wichtig geistliche Armut ist. Jesus sagt uns, das ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Und Reich Gottes und Reich der Himmel ist dasselbe. Verheißung der Armen im Geiste, sagt Jesus, ist, ihre ist das Reich der Himmel. Sie haben Anteil an Gott und an seinem Reich. Und das ist das Wichtigste, das ist die allererste Priorität. Deswegen wird Jesus sagen im Kapitel 6, ein bisschen später, wenn ihr umblättern wollt, im Vers 33, diesen bekannten Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und all das andere wird euch hinzugefügt werden. Das Wort arm hier ist ein sehr starkes Wort. Das ist ein Wort, nicht wie bei uns Armut definiert wird, an dem Durchschnitt, der sonst irgendwie, und Armen bei uns leben noch immer ganz gut. Das Wort arm bedeutet einen Bettler, einen, der völlig bankrott ist, einen, der überhaupt nichts mehr hat, der überhaupt nichts mehr aus sich kann, der nur mehr betteln kann. Das Einzige, was er noch kann, ist bitten. Völlig abhängig sein von anderen. Und arm im Geist sein ist diese Haltung Gott gegenüber. Das direkte Gegenteil von stolzer Selbstsucht und Selbstgenügsamkeit und Selbstgerechtigkeit. Und alle Religionen dieser Welt bauen auf Selbstgerechtigkeit auf. Inklusive die christlichen unter Anführungszeichen. In der Pfarre, in der ich aufgewachsen bin, wurde vor allem gepredigt, sei ein guter Mensch. Das ist, was ich gelernt habe. Ich habe nicht das Evangelium gehört. Niemand hat mir erzählt, du musst dich bekehren. Nee, sei ein guter Mensch. Das ist, worum es geht beim Christsein. Und so bin ich erzogen worden. Ich war ein braver katholischer Junge. Getauft und gefirmt. War fast jeden Sonntag in der Kirche. Klammer auf, weil ich musste. Bis ich zum Fußballspielen begonnen habe, dann nicht mehr so. War Ministrant. Mein Bruder und ich, wir waren die einzigen, die in Schulgottesdienst gegangen sind aus unserer Klasse. Ich war ein braver Junge. Ich habe nicht geklaut, ich habe nicht mit Mädels rumgemacht und Frauen ausgenutzt. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe sogar gebetet manchmal vor der Schularbeit, Gott hilf mir. Dann habe ich die meiste Zeit überhaupt nicht an ihn gedacht. Aber mein Denken war, weil ich ja ein braver Junge bin, wird Gott mich schon annehmen. Oder wie meine Mama mal gesagt hat, oh, die Oma, die ist sicher bei Gott, weil die war so ein guter Mensch. Sehr bekannt dieses Denken, oder? Gute Menschen kommen in den Himmel, böse Menschen kommen in die Hölle. Richtig? Falsch. Ja, schlechte Menschen kommen in die Hölle und gute Menschen kommen auch in die Hölle. Ohne Jesus zumindest. Es gibt keine guten Menschen. Gottes Maßstab ist ein ganz anderer als unserer. Gott sagt uns, nur perfekte Menschen kommen in den Himmel. Jesus hat diesem reichen, religiösen, jungen Mann gesagt, der zu ihm gekommen ist, niemand ist gut, nur einer, Gott. Und diese Selbstgerechtigkeit, dieser Glaube, ich habe mir den Himmel verdient, weil ich viele Pluspunkte habe in meinem Leben, viel Gutes tue und wenig Minuspunkte, weniger Schlechtes tue. Denken auch viel, das liegt dann irgendwie so auf der Waage. Die Moslems denken auch so und dann irgendwann, wenn das Gute das Schlechte überwiegt, dann wird Gott dich annehmen. Aber dieses Denken, das ist reich sein im Geist, diese Einstellung. Arm sein im Geist, die Armen im Geist sind die, die sich völlig bankrott, die sich völlig bedürftig vor Gott erklären. Die Gott sagen, ja Herr, ich bin ein Sünder, ich habe nichts anzubieten, was mich retten könnte, überhaupt nichts. Es gibt nichts in meinem Leben, was deine Vergebung und deine Annahme oder deinen Segen verdienen könnte. Ich bin ein Bettler, geistig gesehen. Ich bin völlig abhängig von deiner Barmherzigkeit. Ich strecke einfach meine Hand aus und hoffe auf deine Barmherzigkeit. Du bist meine einzige Hoffnung. Wenn du mich rettest, dann bin ich gerettet allein aus Gnade. Unverdiente Gunst, dann ist es allein dein Wirken und nicht meins. Und deswegen bin ich bereit, dein Diener zu sein und dir zu gehorchen. Das ist schon viel mehr, als ich verdient habe eigentlich. Das waren die Worte des verlorenen Sohns, oder? Als er zum Vater zurückgekehrt ist. Ein Schlüsselvers in der Bergpredigt ist, hier im Kapitel 5, der Vers 20. Da sagt Jesus, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten, das waren die Theologen damals, und der Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das ist eine krasse Aussage. Das war eine schockierende Aussage für seine Zuhörer. Denn die Pharisäer vor allem waren, was äußerliche Gerechtigkeit angeht, so ein Mantel der Heiligkeit angeht in ihrem Leben, die waren die Elite. Heute haben die einen schlechten Ruf, aber das waren angesehene heilige Männer. Es gab niemanden, der gerechter war als sie. Die konnten die Tora, die konnten Gottes Gesetz auswendig. Und die haben ihr ganzes Leben hingegeben, das ganze Gesetz Gottes bis ins kleinste Detail zu halten und noch dazu tausende andere kleine Regeln bis ins Allerkleinste, die die Schriftgelehrten ihnen auferlegt haben. Es geht heute noch so weiter, bis das Sabbataufzug, damit irgendwie kein Stromkreis geschlossen wird, so ein Aufzug, der immer im Kreis fährt, wo man kein Stockwerk auswählen kann am Sabbat in Israel, dass kein Stromkreis geschlossen wird, weil am Sabbat darf man kein Feuer machen und da könnt ihr einen Funke überspringen. Oder ein anderer Rabbi hat erklärt, das Nasebohren ist am heiligen Sabbat verboten, weil man könnte sich irrtümlich Haare aus der Nase reißen dabei und Haare schneiden wäre Arbeit und das ist verboten. Das waren die Pharisäer, das war ihr Denken. Wir halten Gottes ganze Gesetz und all diese vielen kleinen Regeln, damit wir ja heilig sind und annehmbar sind vor Gott. Wow. Hast du Jesu gelebt? Ich noch nie. Die Pharisäer haben gefastet zweimal in der Woche. Beteten viel und lange und gut sichtbar, wenn sie gebetet haben. Die haben Almosen gegeben, den Armen regelmäßig. Die haben alles verzehntet. Bis ins Extrem, jedes kleinste Samenkorn abgezählt. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für mich und ein Chiasamen für den Herrn, bevor sie ihre kleinen Samen dann in ihr Müsli oder in ihr Joghurt getan haben. Was sagt Jesus da, wenn wir diese Gerechtigkeit weit übertreffen müssen, weil wir sonst keinesfalls in Gottes Reich kommen, zu ihm kommen? Er hat dann irgendwer von uns noch überhaupt eine Chance? Der Punkt hier ist natürlich äußerliche Religiosität, Selbstgerechtigkeit. Das, was wir auf die Beine stellen können vor Gott, das bringt es überhaupt nicht. Zweiter Schlüsselvers ist der Vers 48, wo Jesus sagt seinen Zuhörern, ihr nun sollt vollkommen sein, perfekt sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Maßstab, um zu Gott in sein Reich zu kommen, Perfektion. Darf ich eine kleine Umfrage machen? Wer wird von sich sagen, ich bin perfekt, ich bin vollkommen? Komisch, niemand. Ja, aber nicht in uns selbst. Es ist unerreichbar für uns, zu Gott zu kommen. Es ist unerreichbar für uns, in den Himmel zu kommen. Ich meine, wir können uns ein bisschen miteinander vergleichen und dann sagen, oh, ich bin ein bisschen besser als du, weil ich gehe in den Schulgottesdienst und du gehst ja nicht in den Schulgottesdienst, so habe ich früher gedacht. Ich meine, ihr würdet das natürlich nie tun. Aber die Pharisäer haben das damals getan. In Lukas 18 erzählt Jesus ein Gleichnis. Lukas 18, Vers 9, wenn ihr mitlesen wollt. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Wie gesagt, die Pharisäer waren die sprichwörtlich Heiligen, die Gerechten. Und die Zöllner, naja, ich meine, wer zahlt schon gern Steuern? Die haben für die verhasste Besatzungsmacht Rom gearbeitet. Für die haben die Steuern eingehoben, haben ihr eigenes Volk abgezockt. Die waren nicht belebt. Und die hatten den Ruf, korrupt zu sein, habgierig zu sein, die Leute abzuziehen. Die waren ausgestoßen vom Tempel, von der Gemeinschaft der Heiligen. Es waren Verräter. Rom war verhasst. Und ich meine, die römische Kultur war nicht für ihre hohen moralischen Standards bekannt, was ihr Leben anbelangt. Das Gegenteil. Die Götzentempel damals waren so bessere Puffs, würden wir heute sagen. Und ganz generell, Konkubinen waren erlaubt und Homosexualität war okay, bevorzugt mit Knaben, also Pädophilie war okay. Und ein Zöllner, der war sprichwörtlich für einen Sünder. Also das ist der Kontrast, der Pharisäer, oh, der Gerechte, und der Zöllner, oh, der letzte Sünder. Und Jesus sagt weiter, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Räuber und Ehebrecher. Ungerechte oder auch wie dieser Zöllner. Weil ich faste zweimal in der Woche. Und ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als diese Gerechtigkeit, wirst du niemals in den Himmel kommen. Ist unerreichbar für uns. Selbstgerechtigkeit wird dich nicht zu Gott bringen. Wird dir nichts von Gott verdienen. Nichts. Deshalb muss es einen ganz anderen Weg geben. In Johannes 3, da kommt auch ein Pharisäer zu Jesus, ein suchender Pharisäer, Nikodemus hieß der. Und zudem hat Jesus gesagt, du musst neu oder von oben her geboren werden. Nikodemus, du brauchst ein neues, ein geistiges Leben von oben. Nikodemus hat gesagt, wie kann das geschehen? Und wenn ihr mitlesen wollt, in Johannes 3, Vers 14, hat Jesus gesagt, so kann es geschehen, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, Bilder aus dem Alten Testament, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, spricht hier von seiner Kreuzigung, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Also wie kannst du in den Himmel kommen, wie kannst du ins Reich Gottes kommen? Die Grundlage ist das, was Jesus an deinem Kreuz, an deiner Stelle für dich getan hat. Dass er für deine Lebensschuld gestorben ist an deinem Kreuz. Er hat ein perfektes, ein sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und er hat am Kreuz die Konsequenz, die Strafe, das Gericht dafür für deine Schuld stellvertretend auf sich genommen und dadurch deine Schuld bezahlt, deine Schulden beglichen, deine Schuld gesöhnt. Und er ist auferstanden, er lebt und er bietet dir ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott als Geschenk an, Leben in seinem Reich. Unter seiner guten, gütigen, wohlwollenden Herrschaft. Statt ein Leben als Sklave des Teufels und der Sünde und all diesen Süchten, die dich binden. Was immer das ist, von Selbstsucht über Ruhmsucht und Anerkennungssucht bis Habsucht und all diese anderen Süchte, Sexsucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht, Schokoladensucht, Eifersucht und so weiter. Alles, was Sucht ist in deinem Leben, was dich versklavt. Sein herrliches Reich unter diesem gütigen Herrscher statt ein hoffnungsloses Reich unter einem Sadisten. Das ist Gottes Angebot. Ich meine, jeder wird von irgendjemandem beherrscht. Das ist schlicht und einfach die Realität. Jesus bietet dir an Leben im Reich des Lichts statt Leben im Reich der Finsternis an. Und du darfst nicht nur sein Diener sein, Diener Gottes, und hey, das ist ein wunderbares Vorrecht, aber es geht noch viel weiter. Gott sagt, ich will dich adoptieren, wenn du dich für mich entscheidest. Du darfst mein Sohn sein, meine Tochter sein. Du darfst mein Erbe sein, ein Miterbe mit Jesus Christus, von all dem geistigen Segen, den Gott für dich hat. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Du darfst mit ihm durchs Leben gehen und die Ewigkeit in absoluter Perfektion und Herrlichkeit mit ihm verbringen. Statt in der Hölle, wo Weinen und Zähneknirschen herrscht, wie Jesus gesagt hat. Zustand der Trauer, der Enttäuschung, der Entfremdung von deinem Schöpfer, von dem Sinn des Lebens, von allem, was zählt. Ist deine Entscheidung. Du kannst ein glücklicher, heiler Fisch im Wasser sein oder du kannst ein unglücklicher Fisch auf dem Grill sein. Was willst du haben? Deine Entscheidung. Jesus bietet dir das als Geschenk an, ewiges Leben mit Gott. Als ein Geschenk, das ihn unendlich viel gekostet hat, alles. Hat ihm sein Leben gekostet. Warum würde Gott es tun? Warum würde Gott sich so erniedrigen und Mensch werden, einen grausamen Foltertod am Kreuz sterben, dir die Last all deiner Schuld von dir nehmen, auf sich laden? Warum sollte Gott es tun? Die Antwort ist, weil er dich über alles liebt. Jesus sagt weiter da in Johannes 3, denn so sehr hat Gott die Welt, das heißt die Menschen in der Welt, So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Also die Grundlage dafür ist das Erlösungswerk Jesu, das er am Kreuz für dich vollbracht hat. Die Bedingung, dass es für dich persönlich wirksam wird, ist Glaube. Habt ihr das gesehen hier? Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott ist ein Gentleman. Gott wird dich nicht zwingen, in sein Reich oder sein Kind zu werden. Er bietet es dir als Geschenk an. Und es ist das beste Geschenk deines Lebens. Aber überlässt dir die Entscheidung, ob du es annehmen willst oder ob du es nicht annehmen willst. Gott will dich, Gott will dein Herz, Gott will, dass du ihn liebst, Gott will, dass du ihm nachfolgst, dass du dich ihm gerne seine Herrschaft unterwirfst. Gott wollte nicht Roboter haben, die er irgendwie programmiert hat, zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, weil sie gar nichts anderes können. Echte Liebe, wahre Liebe braucht eine Entscheidung, eine persönliche Hingabe. Also bietet Gott dir Gemeinschaft mit ihm und Errettung, Erlösung als Geschenk an. Und du weißt, ein Geschenk, was du nicht auspackst, bringt dir nichts. Davon hast du nichts. Und genauso ist es mit diesem Geschenk der Erlösung. Es ist deine Entscheidung, was du damit machst. Und wie nimmst du es an? Haben wir schon gesehen, durch Glauben. Was ist Glaube? Glaube ist nicht nur was Theoretisches, nicht nur irgendwie ein Kopfwissen oder ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubenssätzen, irgendein Glaubensbekenntnis runterleiern. Glaube bedeutet Anvertrauen. Beste Beispiel ist, du bist im Meer, schiffbrüchiger, du bist am Absaufen. Nächstes Stück Land ist so 200 Meter nach unten, sonst siehst du gar kein Land und du weißt, ich bin verloren. Ich sauf ab. Auf mich allein gestellt bin ich tot. Und du rufst um Hilfe. Und in dem Moment, Gott sei Dank, hört dich der Kapitän von irgendeiner Yacht, der fährt schnell zu dir hin und er wirft dir einen Rettungsring an einem Seil zu. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst den Rettungsring. Siehst du, in der Situation, es wird dich nicht retten, zu sagen, ich glaube, dass es Rettungsringe gibt. Oh, das ist ja schön, dein intellektueller Glaube. Es hilft dir auch nicht zu sagen, ich glaube, dass alle, die den Rettungsring ergreifen, gerettet werden. Das wird dich auch nicht retten. Nee, du musst ihn persönlich ergreifen. Du musst dein Vertrauen von dir selbst, oh, ich bin ein guter Schwimmer, ich kann mich schon selber retten. Du musst dein Vertrauen von dir selbst loslassen, deine Selbstgerechtigkeit und es auf Jesus alleine setzen. Dich ihm anvertrauen. Das ist hier gemeint. Ein Vertrauen auf Jesus und nicht auf dich selbst, auf Jesus allein. Dass du dich ihm als deinen Retter anvertraust, dass du dich ihm auch als deinen Herrn anvertraust. Das gehört auch dazu. Jesus ist ein König. Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch. Jesus will das Sagen haben in deinem Leben. Das haben wir gesehen in dem ersten Aufruf, den er gemacht hat. Tut Buße, also denkt um, kehrt um zu mir. Bist du bereit dazu? Wenn nicht, dann bist du noch nicht bereit, gerettet zu werden. Ich will dir aber auch nicht verheimlichen, dass es keine andere Alternative gibt, gerettet zu werden. Im Kapitel 7 hat Jesus auch gesagt, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Wer ist der Weg? Jesus ist der Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was denkt ihr, was ist die Antwort der Reichen im Geiste, der Selbstgerechten auf diese Aussage von Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was sagt der Reiche im Geist? Oh, das ist aber zu eng. Oh, es gibt viele Wege zu Gott. Hauptsache, du bist ernsthaft bei der Sache. Ich bin ja so ein guter Mensch. Was ist die Antwort des Armen im Geiste? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was ist die Antwort des Armen im Geiste? Oh, danke, Herr. Danke, dass du einen Weg gemacht hast, für mich Bettler, für mich Sünder, gerettet zu werden. Danke, Herr. Ich nehme den gerne an. Ist es eine Einstellung? In Lukas 18, in diesem Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer sehen wir das. Also wir haben schon den selbstgerechten Pharisäer gesehen. Jesus sagt weiter, der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Wendet sich als Bettler an Gott allein. Und Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem selbstgerechten Schnösel. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Reiche im Geiste findet auch das Wohlstandsevangelium toll. Oder diese Wort des Glaubensbewegung attraktiv. Wo dir gelehrt wird, du darfst sagen, im Namen Jesu verlange ich das und das und ich proklamiere das und ich beanspruche das. Ich beanspruche es. Und wegen dem, was ich tue, muss Gott dann tun, was ich will. Und mir geben, was immer ich will. Wegen meinem Glauben, wegen meinem Bekennen, wegen meinem Geben, sonst irgendwas. Das ist die Einstellung von dem Reichen im Geiste. Der Arme im Geist sagt, du Gott, ich Diener, nicht umgekehrt. Du Herr, ich Nachfolger, nicht umgekehrt. Und Herr, ich bitte dich im Vertrauen auf deine Güte. Ich bin dankbar für das, was du mir gibst. Aber auch für das, was du mir nicht gibst. Auch da vertraue ich dir. Ich habe nichts verdient. Du schuldest mir gar nichts. Aber ich weiß, du bist mein lieber Papa. Auch Gesetzlichkeit ist eine Form von Reichtum im Geist. Gott, du schuldest mir was. Irgendwie ein bisschen Segen, irgendwas, was ich von dir haben möchte, weil ich bin ja so ein braver Bub. Ich habe so brav meine stille Zeit gemacht und ich habe 10 Kapitel in der Bibel gelesen und 10 Minuten gebetet. Ich habe der alten Frau über die Straße geholfen letzte Woche und vor allem, ich habe nicht Rockmusik gehört und ich habe nicht getanzt und nicht gelacht und mein Rock geht bis zum Boden. Also ganz sicher wird Gott mich segnen, zumindest mehr als dich, weil du warst gestern in der Disco. Was sagt der Arme im Geist? Der Arme im Geist sagt, Gott, wenn du mich segnest, dann ist es nur wegen Jesus, weil er es für mich verdient hat, nicht wegen mir. Und ich lese in der Bibel, weil ich Bibel lesen darf, nicht weil ich muss. Und ich bete, weil ich Gemeinschaft mit dir haben darf, nicht weil ich muss, um mir irgendwas zu verdienen. Einfach, weil ich Gemeinschaft haben will. Und Herr, ich will dir gefallen, weil ich dich lieb habe. Aber wenn ich Gutes tue, dann ist es nicht, um mir irgendwas zu verdienen, ist es nicht die Basis für deinen Segen, sondern es ist Jesus allein. Und dafür bin ich so dankbar. Ich bin so dankbar für Jesus. Und ein Armer im Geiste wird nicht stolz werden, wenn Gott ihn segnet. Oh, guck mal, was ich, kein Wunder, ich bin ja so ein guter Kerl, so ein guter Christ. Auf der anderen Seite, ein Armer im Geist wird auch nur so zerstört sein, so enttäuscht sein von sich selbst, wenn er auf die Nase fällt. Da bricht oft für die Gesetzlichen die Welt zusammen, weil dann ist ja alles wieder weg. Da müssen sie wieder von vorne anfangen. Oh nein, jetzt muss ich erst wieder 5 Wochen brav stille Zeit machen und dann kann ich wieder vielleicht zu Gott kommen. Nee, ein Armer im Geiste bekennt seine Schuld. Ich meine, aus mir selbst kann ich gar nichts anderes erwarten, wenn Gott mir eine Gnade schenkt. Ein Armer im Geist steht schnell wieder auf und geht weiter mit ihm, hofft weiter auf seine Gnade. Wir leben aus seiner Gnade. Seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, sagt uns der Paulus. Zweite Seligpreisung nehmen wir noch mit, die zwei hängen zusammen. Es geht schnell. Seligpreisungen sind ja nicht irgendwelche Verheißungen an unterschiedliche Worte. Das sind die Armen und das sind die Trauern und das sind die Sanftmütigen. Nee, er spricht von derselben Gruppe. Er spricht von der Gruppe der Jünger. Die spricht er an hier. Und diese zweite Seligpreisung, die kommt uns noch paradoxer vor als die erste. Da sagt nämlich Jesus, glückselig die Trauernden. Hä? Glückselig die Trauernden, ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Kannst du glücklich sein, obwohl du traurig bist? Sind nicht die Partytiere die Glücklichen, die alles haben und denen es super gut geht? Ja, nicht wirklich, wenn wir es uns genau ansehen, oder? Aber die Trauernden? Ja, lasst uns weiterlesen. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und im Kontext, vor allem spricht er in dem Kontext von dem Armen im Geiste, von denen, die zu Jesus gelaufen sind, die Buße getan haben. Da ist eine gewisse Trauer dabei. Reue über Sünden. Hey, ich habe Dinge getan und gedacht, die haben Gott verletzt. Die haben meine Mitmenschen verletzt. Ich habe so viel Scherben angerichtet. Da ist Trauer über diese verschwendeten Jahre ohne Gott. Tut dir das nicht auch leid, die vielen Jahre verschwendet hast, bevor du zu Jesus gekommen bist? Die du nur für dich selbst vergeudet hast und verschwendet hast und die du Gott geraubt hast eigentlich. Das ist eine gewisse Trauer. Sie sind auch traurig über das Leid in der Welt, die Kaputtheit von Menschen. Kinder, die misshandelt werden, Mütter, die abtreiben lassen ihre Kinder, Menschenhandel, Ausbeutung, Kälte, Lieblosigkeit, Krankheit, Tod. Und auch davon sind wir persönlich betroffen, oder? Wir liebe Menschen verlieren. Wir haben ein Baby verloren letztes Jahr. Ist die Realität in der Welt, in der wir leben. Und ich hoffe, unser Geist ist betrübt, wenn wir die Perversitäten im Fernsehen sehen. Und mit was für Schrott die Gehirne unserer Kinder versaut werden. Und ich hoffe, du versaust nicht dein eigenes damit. Aber der Punkt hier ist, glückselig sind sie, denn sie werden getröstet werden. Was immer dich traurig macht als Nachfolger Jesu, du wirst getröstet werden. Wow, das ist wunderbar. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir sind nicht betrübt wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wir sind nie allein. Wir haben eine Hoffnung, sogar bis über den Tod hinaus in Jesus. Eine lebendige, sichere, beständige Hoffnung. 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, sagt Paulus, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Und wenn du mit Jesus gehst, hast du das schon erfahren. Diesen Trost Gottes. Wir haben das erfahren. Den Trost Gottes im Leid. Die Schlüsselfrage heute Morgen ist, wo stehst du mit Jesus gerade? Wie ist deine Herzenseinstellung? Bist du noch selbstgerecht, stolz oder bist du schon arm im Geist? Hast du dich schon zu Jesus bekehrt? Hast du schon sein Geschenk angenommen? Hast du ihn? Hat er dich? Gibt es Schuld, die du ihm bekennen musst, von der du umkehren musst? Gibt es einen Menschen, mit dem du dich versöhnen musst? Nahst du dich ihm in deiner Trauer und lässt du dich von ihm trösten? Oder bist du bitter und böse auf ihn, weil die Dinge nicht so laufen, wie du dir es vorgestellt hast? Wir wollen uns zum Abschluss noch Zeit nehmen, um uns ihm zu nahen, im Abendmahl, wo wir uns bildlich in Erinnerung rufen und feiern, was Jesus für uns getan hat. Und das ist eine sehr persönliche Sache, das ist eine Gelegenheit, ihm alles zu bringen, ihm alles zu bekennen, ihn zu bitten, zu empfangen. Es ist eine Gelegenheit, uns zu freuen, glücklich zu sein in unserer Seele, trotz allem, was uns das Leben vielleicht schwer macht. Schau ihn an. So sehr bist du geliebt. So sehr liebt dich Jesus. So sehr liebt dich dein Schöpfer. So weit ist er für dich gegangen. Lass uns das gemeinsam feiern.